KinoCast.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom KinoCast. Hier ist der Erik und ich begrüße die Kate in der Leitung. Hallo Kate.
Hallo, Überraschung, ich bin auch mal wieder da.
Ja, langer Zeit mal wieder. Was war denn die letzte Folge, wo du dabei warst? Was war da der Hauptfilm?
Ich weiß es gar nicht, da habe ich wieder auch irgendwas im Kino gesehen. Ah, war das nicht da, wo ich die drei Fragezeichen gesehen habe?
Das kann sein, ja, ich erinnere mich. Da gab es auf jeden Fall eine Folge dazu.
Hm. Ja.
Heute haben wir natürlich auch wieder Kinofilme mitgebracht, nämlich aus der Sneak Preview der Innenstadtkinos Stuttgart den Film Hashtag Schwarze Schafe, heißt wirklich so, weil es gab wohl mal einen Originalfilm, der irgendwie 20 Jahre alt ist, der hieß Nur Schwarze Schafe. Da hat man sich gedacht, hey, wir machen jetzt nicht Schwarze Schafe 2, sondern wir machen einfach Hashtag Schwarze Schafe.
Okay. Wie kreativ.
Ja, Chris und ich haben den Film gesehen. Chris ist heute nicht dabei, aber er hat seine Wertung geschrieben und wir haben uns hinterher ein bisschen drüber unterhalten, über den Film natürlich. Wir sind da, glaube ich, auf einer ähnlichen Wellenlänge. Deswegen denke ich mal, ich spreche auch für ihn, wenn ich das nachher zusammenfasse. Dann waren wir beide, Kate und ich, noch zweimal im Kino, allerdings völlig unabhängig voneinander. Kate war am Mittwoch in der Vorpremiere von F1, Formel 1. Ich war am Donnerstag mit meinem Sohn spontan drin, weil ich dann gesehen hatte, dass Kate drin war und dachte ich, ach, wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir den beide gesehen haben, können wir beide drüber reden. Und weil ich ja eh das Thema ganz gut finde und mein Sohn auch. Deswegen sind wir da Donnerstag spontan rein. Dann haben wir beide auch unabhängig voneinander Final Destination Bloodlines gesehen, über den wir heute sprechen. Also haben wir drei, also einen Film, der noch nicht mal angelaufen ist und zwei top aktuelle Kinofilme. Dann natürlich die Charts und Neustarts, bisschen Kinonews und Kate hat bei einer Serie reingeschaut, Solange wir lügen. Puh, ja, fangen wir doch gleich mal an, oder?
Volles Programm.
Schwarze Schafe. Ich kenne den Originalfilm nicht, der irgendwie 20 Jahre alt sein soll, von 2005. Ja, 2005 ist schon wieder 20 Jahre her. es ist ein Film aus Berlin, mit Berlinern hauptsächlich und ist eine Independent-Produktion. Port-au-Prince hat da produziert mit und die rühmen sich da halt damit, dass sie keine Fördergelder bekommen haben, dass alles wirklich in Eigenregie produziert wurde. Und ich bin ja prinzipiell für solche Projekte sehr empfänglich. Also da drücke ich auch viele Augen zu, wo ich sage, okay, das war jetzt nicht perfekt und das war jetzt nicht perfekt und so. Und ja, die Hauptrollen spielen Jella Haase, die man durchaus kennt. Yasin El Harouk, den dürften manchen Kinofans bekannt sein. Frederik Lau natürlich, den kennt fast jeder. Der spielt ja irgendwie in jedem deutschen Film mit, glaube ich. Milan Peschel mit dabei. Nagis Rashidi, Marc Rosemann und Jan-Henrik Stahlberg, der Mucks aus Mucksmäuschen still, der ja zuletzt auch seine Neuauflage bekommen hat, der aber bei uns gar nicht im Kino lief. Ich hätte ihn sonst mir gern mal angeguckt. Muss ich doch wohl auf die Heimkino-Auswertung warten. Ja, also eine illustre Darstellerriege, die hier auf der Leinwand erscheint. Also alle möglichen, wahrscheinlich auch fast alle, die in Berlin leben. Und das Drehbuch, das möchte ich auch nicht unerwähnt lassen, haben 1, 2, 3, 4, 5 Leute verfasst. Und puh, ich glaube, viele Köche verderben den Brei. Es fängt damit an, dass in einer Wohnung, oder es spielt in so einer Art Berliner Plattenbauwohnung und da ist eine Party im Gange in dem einen Raum und das sind irgendwelche Gangster und dann haben sie diesen einen Typen, das ist der, der die Hauptrolle spielt bei Die Discounter, der da der Marktleiter ist, der mit langen Haaren und einem ganz weirden Akzent, den er da spricht. Dem machen sie irgendwie Druck, dass er irgendwie das Kokain wieder besorgen soll, was er irgendwie in Sicherheit gebracht hat. Und er meint aber, das ist bei seinem Kumpel, bei den Bienen. Und ja, wir sehen das dann auch später noch, wo das ist. Und der wird aber noch übel misshandelt, der Typ. Ihm wird dann noch irgendwie ein Zeh abgeschnitten oder sowas. Sieht man aber alles nicht im on air, sondern das wird halt mehr oder weniger so mit Wegschnitt und so weiter. Also mit Kamerawegschnitt sozusagen. Man sieht es nicht, aber man sieht dann das Ergebnis und so, ja. Und man denkt so, okay, das ist jetzt so eine Gangster-Komödie. Es sah ganz interessant aus am Anfang. Dann macht das aber schon wieder so einen Sprung. Dann sehen wir da irgendwie so andere Leute aus Berlin. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Reihenfolge das war, ehrlich gesagt. Dann gibt es auf jeden Fall so eine Frau, die hat irgendwie so ein ganz komisches Business, dass sie da so genderneutrale Puppen fertigt in Eigenregie, da also irgendwelche Teddybären mit riesen Brüsten dran und mit Vagina und mit Vulva besser gesagt, dann irgendwelche anderen Puppen, die irgendwelche Schwänze dran haben und alles mögliche, also ganz weird, und damit versucht sie ihr Business zu machen, und der Mann ist auch irgendwie komisch, und ach, ich bring's gar nicht mehr alles zusammen so richtig. Dann ist auf jeden Fall noch ein Hauptdrehort und Spielort des Ganzen ist dann so eine Art so ein Gründermarkt für Green Technologies oder sowas. Die treffen sich da irgendwo in der Nähe von, was ist das, Berlin-Schönefeld, von dem Flughafen. Da haben sie irgendwie an der Seite so ein, auf dem Parkplatz, wie so eine Art Flohmarkt, aber halt, wo sich irgendwelche mit grünen Ideen, irgendwelche Startups präsentieren können. Und da gibt's Milan Peschel, der hat irgendwie so als Startup, dass er selber Krabben fischt in der Spree und will da Krabbenbrötchen verkaufen und will da irgendwie sein eigenes Business machen, und ist alles irgendwie total, also man denkt immer, man hat es halbwegs kapiert, in welche Richtung es geht. Dann ist dieser Gangster, der am Anfang dem einen Typen da den Zeh abgeschnitten hat, der seinen Koks will, der kommt dann nachher irgendwann drauf, weil seine Tochter irgendwie einen TikTok sieht, wirklich einen TikTok, also man, die sieht einen kurzen Clip und ist auf einmal völlig eingenordet vom Thema Umweltschutz, ja, weil alles so schlecht ist, und sie sagt da irgendwie so ein, zwei Sätze zu ihrem Vater, auf einmal dreht der sich total und ist auf einmal total auf Umweltschutz und will seine ganze kriminelle Organisation grün machen, quasi den ganzen Koks-Transport und sonst was alles, und sie wollen ihre Hammer verkaufen, er und seine Dealer, damit, und dann lieber mit Fahrradrikschas rumfahren. Also, ey, total, total Banane. Ich habe dem Film eigentlich sehr viel Credit entgegengebracht. Ich habe wirklich viele Sachen verziehen, es waren gute Darsteller drin, und aber ich glaube, dass dieses Drehbuch, dieses Konglomerat aus diesen ganzen Drehbuchautoren, die hier genannt sind, hat dem Film nicht gut getan. Ich kann mir richtig vorstellen, wie da in so einem Berliner, weiß nicht, wahrscheinlich Coworking Space, wo sich da irgendwelche, die Drehbuchautoren getroffen haben, hey, lass doch mal das machen. Oh ja, das klingt cool, ja, und das ist bestimmt witzig. Lass noch mal ein bisschen Mate-Tee trinken. Na komm, und dann machen wir noch das. Und stell dir vor, ja, die Frau ist da in einen Überfall. Und ach ja, da gab es ja noch eine andere Frau, die hat irgendwie wenig Geld, und ihr Sohn wünscht sich eine Switch, und der Mann hat aber alles versoffen. Also das ist Milan Peschel übrigens, der Mann. Und dann will sie so eine Nintendo Switch in so einem Laden klauen, und dann geht das ein bisschen schief, und die andere, die mit den genderneutralen Puppen, die gerade so als Vertreterin da unterwegs ist und da dem Spielzeugladen die andienen will, dass der die in Kommission verkauft, die hat noch eine Spielzeugpistole in der Tasche, die sie irgendwie ihrem Kind abgenommen hat, und dann bedroht sie quasi die Leute da drin, und da ist auch zufällig der Dealer mit drin, und ach, und ey, der ganze Film hatte wirklich nur ein, zwei witzige Sachen. Wirklich, das war's. Und die waren auch nicht mal so, dass es irgendwie so richtig witzig war, sondern das war alles so, ja, lustig, ja.
Das okay, und sehr wirr.
Und dann kamen wieder irgendwelche Scheiße. Also das Ganze war wirklich, der ganze Film war abstoßend. Man kann es nicht anders sagen, er war abstoßend. Es war furchtbar gedreht. Ständig Wackelkamera, außer in manchen Szenen, da haben sie sich dann irgendwie mal zusammengerissen, da war die Kamera plötzlich mal fix und so. Die ganze Zeit irgend so eine Wackelkamera, die gewirkt hat, als filmt da gerade jemand mit einem Handy. Ich meine, gut, es ist ein Independent-Film ohne Budget, aber hey, selbst irgendwelche YouTuber bekommen das schon besser hin, mittlerweile coole Videos zu drehen, die nicht so scheiße aussehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann hat man versucht, mit Color Grading irgendwas zu machen, weil das Ganze spielt in Berlin, zu einer Zeit, wo eine große Hitzewelle ist, und da hat man versucht, so mit Color Grading, das sah ganze Zeit aus wie CSI Miami, aber völlig überdreht, Und also das war rein handwerklich, war das totaler Müll. Es war von der Story her totaler Müll. Es war einfach abstoßend, was man zu sehen bekam, weil sich offensichtlich überhaupt keine Mühe gegeben wurde, das irgendwie interessant zu gestalten. Und das tut mir auch sehr leid für die ganzen Darsteller, die dabei waren, die eigentlich alle richtig gut waren. Also die Personen, ja, also wenn bei der Fußballmannschaft würde man sagen, die individuelle Qualität war extrem hoch, aber das Ergebnis war halt absolut unterirdisch. Also, und da zeige ich in die Richtung Drehbuch und Regie. Drehbuch und Regie hat einfach hinten und vorne nicht gepasst. Und die alte Weisheit, wenn man nichts zu sagen hat, soll man es einfach lassen. Also wenn man nur so einen Film zustande bekommt, so eine Story, die so hanebüchen und wirr ist. Was ich am Anfang erzählt hatte, dieses Kokain, was da bei den Bienen ist, der Friedrich Lau ist dann der Imker sozusagen, der macht so quasi Beekeeping auf seinem Balkon, was in Berlin ja auch so ein Ding ist, da im Prenzlauer Berg und so, macht man ja ganz gerne. Und der hat das quasi bei sich drin und der ist selber auch Konsument durchaus von diversen Drogen und er kommt da ein bisschen in Probleme. Da sind solche total wirren Szenen, wo dann irgendwelche seine Bienen dann irgendwelches Speed nehmen oder sowas und total aggressiv werden. Und ja, und irgendwie dieses Koks, das ist dann zwar irgendwann mal da und die Story endet da aber. Ja, also so viel zum Thema, ich nehme mal 4 Drehbuchautoren, da wird's besser. Die ganze Storylinie endet auf einmal da, die wird nicht zu Ende gebracht, die ist dann einfach mal, ja, das war's dann halt. Genauso wie diverse andere Storylinien, die einfach mitten im Nichts irgendwo enden, wo man noch dachte, okay, vielleicht wird das alles irgendwie zusammengeführt oder so. Nö, alles total dämlich und also es hätte so cool werden können, also wirklich aus der Rubrik hätte cool werden können, aber das ist so ein Schuss in den Ofen gewesen. Und also Chris und ich, wir haben uns hinterher, also der Chris war ja letzte Woche auch die Woche davor auch in der Sneak, wo ich im Urlaub war, wo schon ein sehr fragwürdiger Film kam. Und die noch mit im Kino waren, die haben gesagt, also dann lieber nochmal den Film von letzter Woche gucken als das. Und das zeigt schon so, glaube ich, einiges. Ich habe jetzt für den Beitrag auf kinocast.net, wo man abstimmen kann, habe ich ja den Trailer mit verlinkt. Und ich muss sagen, der Trailer sieht gut aus. Da hätte ich gedacht, ah, cooler, witziger Independent-Film. Da haben sie wirklich ein paar Sachen so zusammengeschnitten, dass es echt gut aussieht. Lasst euch davon bitte nicht täuschen. Das Ganze ist ein riesen Haufen Scheiße. Sorry, dass ich so drastisch sagen muss. Und das sage ich, obwohl ich da wirklich sehr viele Augen zudrück, weil das eine Independent-Produktion ist und alles selber auf die Beine gestellt, ohne Fördermittel, sonst was alles. Aber das Ding ist einfach ein totaler Schuss in den Ofen. Also und da frage ich mich auch, gab es da mal irgendeine Art Testvorführung? Hat man da vielleicht mal gesagt, hey, ich lade mal hier ein paar Leute aus dem benachbarten Coworking ein, ich zeige euch mal den Film, sagt ihr mal, ob ihr den gut findet oder so. Weil ich glaube nicht, dass wenn du das mit einer breiten Masse mal testest, dass da die große Mehrheit den Film richtig gut findet und vielleicht nur ein winzig kleiner Teil den nicht gut findet. Oder sie sind halt einfach zu höflich, um zu sagen, dass der Film totale Scheiße ist. Und das ist es halt leider. Ich glaube, es ist noch nicht mal für Berliner interessant, der Film, weil der geht so nach hinten los. Nee. Jetzt habe ich dir bestimmt richtig Lust gemacht, den Film zu sehen. Und
Ultra, ich muss ihn sehen. Dieses verwirrende Spiel von Schauspielern.
Am 17.07., also irgendwie in 3 Wochen, in den deutschen Kinos. FSK 12 hat er, geht entspannte 1 Stunde 33, kam mir trotzdem viel länger vor. Also die Zeit ist überhaupt nicht vergangen bei dem Film. Ja, ich habe alles mit verlinkt. Ihr könnt die Webseite sehen, den Trailer könnt ihr euch mal anschauen. Und ich bin gerade auf der Seite. Es gibt hier immer diese Streichkandidaten, die hier irgendwie bei uns auf der Seite einfach mal meinen, sie müssen so außer der Reihe hier voten mit 10 Punkten oder so. Dann irgendwie 8, 7 haben mir sogar ein, zwei Leute gegeben. Vielleicht sind das sogar die den Film gut fanden, aber die große Mehrheit hat hier sogar 0 Punkte gegeben. Da liege ich nicht dabei. Ich liege bei denen, die 1 Punkt gegeben haben. Das sind auch einige. Und bei 2 Punkten, da haben 5 Leute bis jetzt abgestimmt. Da ist der Chris dabei, habe ich vorhin erfahren. Und auf die Frage, empfiehlst du den Film weiter, sagen 3 Leute ja und der Rest sagt nein. Und das ist wirklich eine riesige Mehrheit, die nein sagt. Das sagt schon einiges aus und ich würde es wirklich solchen Filmen, gerade bei Independent-Produktionen, wir haben es ja auch gehabt bei Raub ihren Atem oder so, ich würde es wirklich empfehlen, testet die Filme doch einfach mal in einer Sneak Preview. Wenn ihr aus Berlin seid, die Macher des Films, in Berlin gibt es viele Sneak Previews, geht einfach mal dahin, bevor der Film, bevor ihr den wirklich richtig releasen wollt, zeigt den mal einem unvoreingenommenen Publikum, macht vielleicht Karten bereit, wo die Leute einfach mal abstimmen können, geheim, ja, dass sich keiner, ja, dass keiner denkt, er müsste jetzt irgendwie eine gute Wertung geben, damit er nicht outgecallt wird oder sowas. Ja, macht das geheim, eine Wertung, und dann kriegt er einfach mal so ein bisschen Feedback und macht vielleicht ein paar Zeilen drunter, wo die Leute was schreiben können, was sie gut fanden, nicht gut fanden. Vielleicht nutzt euch das Feedback, um dann vielleicht noch umzuschneiden oder irgendwas zu ändern bei dem Film. Ich finde es halt schade, wenn dann so ambitionierte Independent-Produktionen, gerade auch mit guten Darstellern, wenn die einfach so nach hinten losgehen. Sehr, sehr, sehr traurig, was wir hier zu sehen bekommen haben. Okay.
Puh.
Wie lautet denn der Tipp für morgen, Kate?
Der Tipp für morgen lautet: So weit, so gut.
Ja, da habe ich getippt den Film Wilma will mehr. Das könnte durchaus passen, weil die da so ein bisschen mit ihrem Leben bricht und neu anfängt. Könnte passen. Der Martin tippt Mädchen, Mädchen. Oh, da hat der STR Max, der ist jetzt auch überrascht. Die haben ein Remake von diesem Film Mädchen, Mädchen. Genau, ich kann mich erinnern, es gab mal einen irgendwie, der ist auch schon 30 Jahre her oder so.
Und der war ganz furchtbar.
Ich erinnere mich nur an eine Szene, wo dann eine, die irgendwie noch nie einen Orgasmus hatte, dann irgendwie Fahrrad fährt und ihr Sattel ist zu hoch eingestellt. Ich glaube, das ist die Szene, an die sich jeder erinnert, die dann plötzlich auf ihrem Fahrrad einen Orgasmus kriegt, weil sie da immer hin und her rutscht beim Fahren. An das erinnert man sich, ich weiß nicht, ob so eine Szene hier in dem drin ist, weil auf diesen Elektrorollern funktioniert das nicht. Naja, der STR Max hat aber auch noch einen Tipp dagelassen, nämlich Der Salzpfad, ist glaube ich der Film mit Gillian Anderson, da wurde auch schon mal getippt, können natürlich auch passen. Der Cinebasti tippt Die guten und die besseren Tage. Er meint, weil das Stichwort gut da schon drin steckt. Und vom Titel könnte von der dort thematisierten Dunes Rally durch die Wüste Marokkos herrühren. Ja, könnte sein. Werden wir sehen. Ich hoffe auf jeden Fall, nachdem wir diesen Streak hatten, letzte Woche hier diese, oder letzte und vorletzte Woche, zwei nicht so gute Filme, dass jetzt mal was Gutes kommt. Bin gespannt. Bin gespannt. Aber wir waren ja im Kino, in den sonstigen gesehenen Filmen, Kate.
Ja.
In F1. Du warst Mittwoch drin in der Vorpremiere, oder?
Ich war Mittwoch in der Vorpremiere, genau. Ich muss ehrlich sagen, ich war ein bisschen enttäuscht, weil das Kino relativ leer war. Aber es war halt auch echt saugutes Wetter. Ich glaube, dass die Leute einfach noch draußen bleiben, wenn es gut ist. Aber ja, weltweites Spielergebnis ist aber gut. Ich war in F1, der Film. Ein Film mit Brad Pitt in der Hauptrolle. Es geht um Folgendes. Ich versuche es jetzt so wertfrei wie möglich zu erklären erstmal, um dann danach zu sagen, was ich gut fand, was ich schlecht fand. Es geht um Sonny Hayes, ist ein in die Jahre gekommener Rennfahrer, der früher in den 90er Jahren in der Formel 1 gefahren ist. Im Film heißt es, er ist gefahren mit Senna, Schumacher, den großen Namen quasi, und hatte dann aber einen folgenschweren Unfall während einem Rennen und musste dann seine Formel 1-Karriere an den Nagel hängen und hat die letzten 30 Jahre quasi damit verbracht, sich von unterklassigem Rennen zu unterklassigem Rennen durchzumogeln quasi und irgendwie ein bisschen Geld zu verdienen, wobei er immer sagt, es geht ihm nicht ums Geld, es geht ihm ums Rennenfahren. Und dann fährt er halt auch irgendwelche Wüstenrennen in Mexiko oder irgendwelche kleineren Rennen, wo er nur für eine Saison gebucht wird, in der NASCAR oder ähnlichem. Also Hauptsache Autofahren. Sein ehemaliger Kollege, mit dem er gefahren ist, hat inzwischen ein eigenes Rennteam. Und zwar ist das Team Apex. Und dem geht's nicht so gut, dem Team. Ja, also die krebsen am Ende der Formel 1 Hierarchie rum und er versucht unbedingt weiter nach vorne zu kommen, Punkte zu generieren. Na, wenigstens irgendwie mal
eins gewinnen, oder?
Genau, genau. Ja, nicht oder mal gewinnen, nee, erstmal genau, in die erst mal Punkte zu kommen. Genau. Ja. Und das ist ja tatsächlich realistisch. Es gibt teilweise Teams, die am Ende einer Saison vielleicht einen Punkt haben. Ne? Und er hat einfach noch gar keine und es sind nur noch neun Rennen in der Saison. Also hat er wirklich nicht wirklich viel zu verlieren und so tut das Team Apex Sonny Hayes engagieren. Erst mit ein bisschen Widerwillen, aber sein Sportsgeist wird dann geweckt und er wird wieder Formel 1 Fahrer. An seiner Seite ist sein Teamkollege Joshua Pierce, dem er direkt mal den Spitznamen JP verpasst, was ihm überhaupt nicht gefällt. Joshua Pierce wird gespielt von Damson Idris und der Teamchef wird übrigens gespielt von Javier Bardem. Die zwei sind sich erstmal überhaupt nicht grün. Ja. Erstmal denkt sich Joshua, was stellt ihr mir hier so einen alten Fahrer hin? Also bitte, er ist halt ein bisschen abgehoben, würden wir mal sagen, was leider viele Formel 1 Fahrer tatsächlich sind. Und das funktioniert alles nicht ganz so gut. Und zudem hat Sonny auch eine sehr eigene Art, Rennen zu fahren und hört auch nicht wirklich mal auf seinen Teamchef oder auf seinen Race-Engineer, sondern macht auf der Strecke eigentlich sein eigenes Ding. Und ja, also sie versuchen halt einfach alles, dieses Team nach vorne zu bringen und einen Punkt zu erlangen. Das ist die Prämisse des Films. Habe ich was vergessen? Was Wichtiges?
Ja, nö, ich glaube, das ist es soweit. Genau. Was man vielleicht noch erwähnen könnte, der Regisseur ist Joseph Kosinski. Mhm. Der hat ja das Reboot, sage ich mal, von Tron Legacy gemacht. Der hat das Reboot Top Gun Maverick gemacht. Der hat Oblivion, hat er Regie geführt. Mhm. Also allesamt Filme, die schon sehr, sehr stylisch und gut waren. Und insbesondere diese Reboots, nenne ich sie jetzt mal, die haben schon eine gewisse Qualität gehabt, weil, na gut, da komme ich in meiner Kritik dann drauf zu sprechen. Mhm. Erstmal zur Story. Nee, passt eigentlich soweit. Ja, letzte neun Rennen. Ja, die haben natürlich dann auch versucht, noch ein bisschen was rauszuholen. Ja. Und dann natürlich auch mit der Erfahrung des alten Hasen, der dann einfach nicht dieser Betriebsblindheit des Teams unterlegt, dann einfach Sachen erkennt, die man verbessern kann, ja.
Genau.
Ja, was man noch erzählen kann, das ist natürlich alles im Gegensatz zu manchen anderen Filmen. Es gab ja mal Driven mit Sylvester Stallone, der auch so in diesem Formel 1 spielen sollte. Letzten Endes haben sie da, sind sie letzten Endes nur auf den Lausitzring gefahren und das sah die ganze Zeit gleich aus und man hat auch gesehen, dass es nicht die richtigen Autos sind. Und sonst hatten sie mal das Lizenzierungsproblem bei Formel 1. Diesmal hat Formel 1 mitgearbeitet, ja, und hat alle Lizenzen gegeben. Es waren auch alle möglichen Fahrer drin. Hat sich fast ein bisschen angefühlt wie so eine Episode oder wie so ein Film von Drive to Survive. Bloß halt mit einer ausgedachten Story mittendrin. Also das ist, ja.
Genau. Also das ist tatsächlich einzigartig. Das gab es so noch nie. Die Formel 1 hat Einblicke gegeben wie noch nie. Also ich bin ja Formel 1 Fan, das wissen vielleicht viele. Ich verfolge jedes Rennen und die Dreharbeiten für diesen Film liefen während der Formel 1 Saison 23/24. Bedeutet, tatsächlich war das ganze Filmteam und die Fahrer waren an den Strecken, haben teilweise vor den richtigen Grand Prix Szenen gedreht. Haben einen Berater und auch Produzenten in Lewis Hamilton gefunden, der so seine Liebe fürs Filmemachen auch jetzt entdeckt hat, muss man sagen. Die waren vor Ort, die hatten eine eigene Box für die Fahrer und für die Autos, also wirklich wie ein Formel-1-Team. Hatten ein Motorhome, wo die ganzen Techniker drin sitzen. Also wirklich, es war live wie bei einem Formel 1 Rennen. Die waren da integriert in die Drehorte. Es kommen auch im Film der ein oder andere Teamchef zu Wort, aber es bleibt natürlich so ein bisschen Apex-Team intern. Ne? Und das ist was, das gab es einfach so in dieser Form noch nie. Was ich der Formel 1 sehr, sehr an, also sehr, sehr, sehr anrechne, weil die FIA und die Formel 1, die sind schon manchmal ein bisschen speziell, aber dass sie das ermöglicht haben, war wirklich einzigartig.
Das heißt, seit Bernie Ecclestone nicht mehr quasi als Diktator da an der Macht ist,
genau.
Hat sich ja einiges geändert. Da dürfen ja auch die Teams jetzt Social Media nutzen und so weiter. Das war ja alles verboten und das hat sich ja alles, die mussten sich ja öffnen, weil der Zuschauerkreis ist ja mehr oder weniger vergreist, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Bernie Ecclestone hat ja immer gesagt, dass die Zielgruppe der Formel 1 sind halt reiche ältere Leute, die halt auch mit den Sponsoren Rolex und was nicht alles als Sponsoren Omega, die damit, die für die auch eine Zielgruppe sind, das heißt, die dieses Geld haben, um sich da eine Rolex zu kaufen und sowas. Und die haben aber vergessen, dass sie natürlich auch in Anführungszeichen Zuschauer Nachwuchs brauchen, der dann reinwächst in das Thema. Und deswegen war das eine richtige Entscheidung, sich da mehr zu öffnen. Auch die Serie Drive to Survive auf Netflix
war
so der erste Anfang, um überhaupt mal klarzumachen. Bei NASCAR passiert halt wesentlich mehr. Da ist halt, es gab ja immer so eine Simpsons-Folge, wo irgendwie da, wo die alle so im Kreis fahren und alle Zuschauer so, und dann passiert ein Unfall, alle so, yeah. Da passiert halt wesentlich mehr als bei Formel 1 zum Glück, weil bei Formel 1, da ist halt schnell Leben und Tod, ne? Wenn da wirklich ein
krasser wobei ich mag die Aussage nicht, dass bei der Formel 1 nichts passiert, weil nur weil kein Crash passiert, passiert
viel
nicht nichts.
Viel weniger als bei NASCAR. Bei NASCAR hast du ja ständig Überholvorgänge und da passiert wesentlich mehr, da ist mehr Action da. Sage ich jetzt mal. Und bei Formel 1, da lebt das halt sehr viel davon, oh, wie schnell ist der Boxenstopp, kommt er rechtzeitig raus und auf die Strecke wieder und das halt alles für den, ich sag mal, Amerika ist ein großer Markt dafür, den halt mal klar zu machen mit so einer Serie Drive to Survive, hey, da ist noch wesentlich mehr drin, da ist die ganze Rivalität.
Bei Drive to Survive ist auch sehr viel dramaturgisch geschnitten.
Ja, aber
damit also ich weiß ja, wie es wirklich war und dann gucke ich das an und sage,
damit Leute ab, die sagen, ich gucke da mal rein, Drive to Survive, ich hab's auf Netflix, denke, oh, das ist eigentlich doch ganz interessant und dann gucken die vielleicht auch mal in die Anführungszeichen richtige Formel 1 Übertragung rein. Das, dahingehend meine ich, ist eine gute Idee, das so zu machen.
Ja, also tatsächlich, also Drive to Survive hat extrem viele zur Formel 1 gebracht. Wobei man halt sagen muss, dass es sehr, wie gesagt, sehr dramaturgisch auch geschnitten.
Ja, der Film
also,
ja auch. Also der Film hat natürlich auch, wenn man sich ein bisschen mit den Formel 1 Regularien auskennt, da wird schon sehr viel zurechtgebogen.
Das wollte ich jetzt auch noch sagen.
Dass es hier irgendwie passt, fängt schon an mit der Boxenplatzierung. Die haben ja irgendwie 9 und 8, ne? Wir wissen ja alle, also wir erfahren ja am Anfang, die haben überhaupt noch nichts gewonnen. Also müssten sie eigentlich die letzten Boxen haben. Egal. Da fängt es schon an, bis hin zu irgendwelchen Sachen, dass jemand ständig was kaputt fährt, damit das Safety Car rausgeht. Alles sehr fragwürdig. aber es ist grandios inszeniert, fand ich. Also wenn man ein bisschen Fable dafür hat, auch wie es gedreht ist und wie die Kamera bewegt. Es ist sehr immersiv. Ich könnte mir nur vorstellen, wenn man das dann sogar im IMAX guckt, da ist es noch immersiver wahrscheinlich. Also man fühlt sich so richtig im Cockpit drin, was andere Filme da immer ein bisschen hinten angestellt haben und vielleicht ein bisschen verkürzt haben, diese ganzen Rennszenen. Da gab es dann mal so ein paar Rennszenen, weil das natürlich auch sehr teuer ist zu drehen. Und hier hast du wirklich sehr, sehr, sehr viele Rennszenen. Also du bist wirklich bei den ganzen neuen Rennen dabei. Die werden natürlich nicht in voller Länge gezeigt, aber man sieht unglaublich viele Rennszenen, die spektakulär inszeniert sind und es passiert halt auch immer was. Ne? Es ist halt, die Überholvorgänge werden gezeigt, dann Crashs werden gezeigt, spektakulär. Also es ist wirklich extrem. Oder Boxenstopps natürlich auch, aber richtig gut inszeniert und ja, also für Formel-1-Fans und für solche, die es werden wollen, die einfach einen guten Film sehen wollen, ist es absolut sehenswert, der Film.
Ja, absolut. Also, ich habe einen Bekannten von mir, also Bekannter ist fast ein Tick zu weit gesagt, aber mit dem ich im Austausch stehe zum Thema Formel 1, der macht selber auch Formel 1 Berichterstattung und arbeitet für Formel 1.de und motorsporttotal.com. Den habe ich gefragt, der hat den Film auch gesehen und das Problem ist halt, der ist Formel 1 Berichterstatter, Journalist für die Formel 1. Der gibt dem nicht so viele Punkte, der Film, weil er einfach zu viele technische Errors hat und zu viele unlogische Szenen zum Thema Regularien der Formel 1. Was er aber zum Beispiel auch sagt, ist, Popcorn-Kino, absolut, ja. Super inszeniert, klasse Film. Und wenn du, ich bin auch mit der Prämisse reingegangen, jetzt, dass es ein Hollywood-Film ist. Es ist ein Hollywood-Film mit einem einzigartigen Einblick in die Formel 1. So, damit bin ich reingegangen. Und deswegen hat der Film mich komplett begeistert. Ich hatte Gänsehautmomente, es gab eine Szene, eine Unfallszene, ich möchte jetzt nicht jemanden spoilern, deswegen gab eine Unfallszene, da hatte ich fast Tränen in den Augen, weil die mich an einen tatsächlich passierten Unfall erinnert, den ich gesehen habe, wo auch, da witzigerweise haben wir da auch live aufgenommen, als es im Fernsehen lief, und es ist, in der Podcastaufnahme ist meine Reaktion auf diesen Unfall, und das hat mich im Film so daran erinnert, ich habe kurz geschluckt, also es hat mich wirklich nervlich kurz außer Fassung gebracht. Zudem muss ich sagen, ich habe den Film im D-Box-Sessel gesehen und also D-Box bei dem Film meisterhaft, wirklich, weil jede Rennszene, in der du im Auto sitzt, wo der Fahrer im Auto sitzt und du quasi mitfährst, fährst du mit, du räuberst über die Curbs mit drüber, du gehst in die Kurven mit rein mit deinem Stuhl und da muss man den Stuhl auch auf volle Pulle stellen, also da gibt's ja drei Stufen, wo du ihn einstellen kannst, und bei Formel 1, wenn ihr den mit dem D-Box-Sitz sehen könnt, macht es, es macht ultra Spaß, es gibt nochmal ein ganz neues Feeling für den Film. Und ja, über die Filmfehler, ich möchte mich daran gar nicht aufhängen groß, aber nee, es gibt halt, was der das, also allein schon vom Ablauf, nochmal, also wenn was im Rennen passiert, was zu einer Strafe führen könnte und wenn es eine Geldstrafe, Gridstrafe, Durchfahrtsstrafe ist, dann ist danach noch eine Anhörung, ja, also da müssen sich die Fahrer bei den Stewards verantworten, ja, und auch nochmal erklären, ob vielleicht gibt's auch noch eine Strafe obendrauf oder ähnliches. Und das, was Sonny Hayes in diesem Film abzieht, der würde A, gar nicht mehr fahren, weil er so viele Strafpunkte hat, und B, würde er ständig bei den Stewards sitzen. Allein das ist unlogisch, ja.
Ja, lass uns nicht so drauf rumreiten auf
die ganzen. Ja, ja, aber die Technik, ja. Die Umsetzung, dass da Fahrer sind, genau. Was ich auch toll fand, ist, dass sie jetzt nicht gesagt haben, wir bleiben bei dem tatsächlichen Konzept von 10 Teams und eins fällt hinten weg. Nein, Apex war einfach das 11. Formel-1-Team. Witzigerweise, ab nächstes Jahr gibt es 11 Teams. Cadillac steigt ja ein, das heißt, ab nächstes Jahr gibt es 11 Formel-1-Teams, so wie es jetzt im F1-Film auch schon ist. Und die Boxenstops, die Crew, das ist alles so authentisch. Deswegen sehe ich über diese Kleinigkeiten hinweg. Hm. Es gibt einen Punkt, der mich extrem gestört hat. Das hat aber nichts mit Regularien oder so zu tun, sondern das war wieder dieses typische, muss das jetzt sein?
Liebesgeschichte.
Und zwar die Liebesgeschichte, genau. Genau, also dann, nein, weißt du, was mich einfach daran stört? Dann, da setzt man eine wunderbare Besetzung als erste und auch einzige weibliche Ingenieurin, Head-Ingenieurin, Directorin, ja, quasi hin, ja. Das gibt's so in der Formel 1 nicht. Es gibt nur Strateginnen, aber es gibt keine technische Direktorin und Ingenieurin, so wie jetzt hier in diesem Film. Und die ist super besetzt, ist eine starke Persönlichkeit. Es gibt gar keine Diskussion in irgendeiner Weise, dass die das macht. Und dann muss die der Love Interest werden.
Ja, warum? Ich meine, Brad Pitt ist auch extrem charming hier in diesem Formel 1 Film.
Oh ja.
Also,
oh, ja.
Also ja. Für sein Alter, ich meine, ja, also.
Aber dann hätte es doch bitte bei dieser Art, dieser Chemie zwischen den beiden einfach bleiben sollen. Die hätten das nicht auf die Spitze treiben gewesen. Müssen.
Ich habe auch überlegt, warum, weil das war so ein bisschen, und der Film geht sehr lang. 2:30 hätte voll man toll. Durchaus rauslassen können, die Szene vielleicht, irgendjemand wollte die vielleicht drin haben, ich weiß es nicht. Ja, es wirkt, ja, vielleicht ist es auch so, wenn jetzt, sag ich mal, wenn ein Pärchen ins Kino geht, der Typ ist vielleicht Formel 1 begeistert, die Frau nicht so, vielleicht soll es dann ein bisschen die Frauen abholen, weißt du, dass ja, Brad Pitt, okay, der kriegt die, wie auch immer, ich habe keine Ahnung, für mich war es ein bisschen unpassend auch, ich fand das eher so, weil sie sagt ja auch mehrfach so, ja, Arbeit ist Arbeit und so weiter, und dann wirft sie quasi ihre eigenen Sachen ja über Bord und lässt sich da ein. Fand ich ein bisschen inkonsequent, weil dafür war sie eigentlich viel zu tough und fand ich gut in der Rolle.
Aber das hört ja da nicht auf. Es geht ja zum Beispiel auch um die weibliche Mechanikerin. es gibt eine weibliche Mechanikerin und die macht einen Fehler und der muss dann thematisiert werden. Warum musste ausgerechnet sie diesen Fehler machen? Warum nicht einer ihrer Kollegen? Warum musste sie das sein? Kann man nicht einfach die weiblichen Personen in ihren starken Rollen lassen, wie sie sind und nicht runter reduzieren auf das, was sie aus Sicht vieler Männer sind, einfach nur eine Frau? Das muss doch nicht sein. Ja, also das ist das Einzige, was ich diesem Film wirklich ankreide, dass das komplett unnötig war.
Kommen wir noch zu ein paar guten Sachen. Soundtrack ist der Hammer. Hans Zimmer hat einen Score kombiniert. Der ist richtig gut. Der ist gar nicht so Hans Zimmer typisch, sondern er ist richtig gut. Und die Sounds sind auch sehr gut gewählt. Also die Musikstücke, die drin kommen, da gibt es sehr viele, was ich ja sehr mag, so Art Musikvideosequenzen, wo man merkt, der Regisseur hat vorher schon einen Song im Kopf gehabt, wo er die Szenen gedreht hat, was halt einfach so hundertprozentig passt. Das mag ich sehr. Was ich auch gut fand bei den Rennszenen, ich glaube, man hat sich so die letzten 10, 20 Jahre von Rennen mal angeschaut, hat so die wichtigsten Szenen, so Überholmanöver und so weiter angeschaut. Da waren viele Sachen wiederzuerkennen, die der geneigte Formel-1-Fan durchaus mal wiedererkennen kann. Also quasi so Doppelüberholmanöver, wo einer links, einer rechts und so. Da gab es so ikonische Sachen. Ich glaube, es war sogar dieselbe Strecke im Film. Und andere Sachen, auch so bestimmte Boxenstops, wie jemand rauskommt, da hat man sich durchaus an realen Vorbildern orientiert. Und ich finde halt einfach, ich bin ein Fan von dem Regisseur Joseph Kosinski seit Tron Legacy, seitdem ich den gesehen habe. Der hat halt so das Gespür, dass er ein Thema nimmt, wo jetzt eine Fanbase da ist, mit dem man sich auf keinen Fall verscherzen darf. Und nimmt dieses Thema und fasst es wirklich ganz vorsichtig an und entwickelt das aber auch weiter. Er nimmt nicht nur einfach das Thema und macht Fanservice, sondern macht da sein eigenes Ding draus und liefert was ab, was denen das Thema am Herzen liegt, auch Spaß macht. Genauso war es bei Tron Legacy. Der Film war damals, der alte Tron, glaube 20 Jahre alt und hat das neue gemacht. Jeder hat gedacht, oh nein, auf gar keinen Fall, mach kein Remake oder so, das kann nur schief gehen. Und er war richtig gut und genauso auch bei Top Gun Maverick. Alle haben ja gedacht, Top Gun, was willst du da noch machen? Ja, und jetzt mit dem älteren Tom Cruise, was soll da gehen? Riesenerfolg geworden im Kino, ne? Riesenerfolg. Und jetzt ja, Formel 1.
Der war aber auch gut.
Ja, wirklich unterhaltsames Kino. Wer in dem Thema drinsteckt, findet da sehr viel drin. Wer noch nicht drinsteckt, kriegt auf jeden Fall einen unterhaltsamen Actionfilm, einen unterhaltsamen, spannenden Film. Und ich fand es auch hier sehr schön, es war nicht so diese typische Story, die man denken könnte von deiner Zusammenfassung her, okay, da kommt dieser Ältere in das Team rein und dann läuft alles gut und so weiter. Natürlich müssen die sich zusammenraufen und dann läuft's. So ist es aber gar nicht, ne? Sollte man vielleicht auch erwähnen. Also was da alles passiert, da gibt es so viele Sachen noch, die da quer reinschlagen und die wirklich gut geschrieben sind. Also wenn ich jetzt mal an den Film denke, den ich vorhin gerade vorgestellt habe, der wirklich scheiße geschrieben war, der ist richtig gut geschrieben. Dann Szenen, die aufeinander aufbauen, wo man weiß, okay, weil dieses passiert ist, passiert jetzt das und so. Mhm. Und deswegen, der geht zwar 2,5 Stunden, ist damit auch schon sehr lang. Wie gesagt, die Liebesgeschichte hätte ich rausgelassen und ein paar andere Sachen vielleicht auch noch, aber es ist nichtsdestotrotz ein sehr sehenswerter Film, wo man ins Kino gehen muss. Es ist ein Muss, weil auf der großen Leinwand das zu sehen, dieses immersive Erlebnis im Cockpit zu sitzen, das ist genauso wie bei Top Gun Maverick. Da hat ja Joseph Kosinski auch die Kameras oben auf den Cockpits montiert, während die geflogen sind. Und wahrscheinlich ist sie ähnlich gewesen, wobei Formel 1 da noch ein bisschen einfacher ist, weil es nicht in der Luft ist, irgendwo bei irgendwelchen Düsenjägern. Die Darsteller auch richtig gut, also Brad Pitt, auch sein Gegenspieler Damon Idris, der Schauspieler, habe ich vorher noch nicht so wahrgenommen in anderen Produktionen, richtig gut. Javier Bardem natürlich, absoluter Hammer als Teamchef, auch nicht Stereotyp, sondern da steckt sehr viel drin, auch die Freundschaft mit Brad Pitt aus der Vergangenheit oder besser gesagt die Rivalität, die beide hatten. Sarah Niles, die spielt die Mutter von Damon Idris, die auch eine starke Rolle bekommt, dann als wo sie sich dann Sorgen macht um ihn. Die habe ich zuletzt gesehen bei Ted Lasso in der Serie. Mhm. Also ganz, ganz toller, runder Film, würde ich jedem empfehlen. Geht ins Kino, schaut euch den an, schön kühl jetzt im Sommer. Jetzt wo gerade, ja, jetzt dieses Wochenende ist ja wieder Rennen, ja, dann geht vielleicht unter der Woche mal rein und genießt den Film. Ist sehenswert, natürlich nicht für jemand, der sehr picky ist, was die ganzen Regularien angeht, aber darum geht es auch nicht in dem Film. Geht darum, einfach ein bisschen Renn-Action zu zeigen und eine coole Story drumherum, genauso wie es bei Top Gun Maverick war. Würde ja keiner sagen, ja, nachdem ich den Film gesehen habe, habe ich jetzt alles verstanden, wie man so ein Flugzeug fliegt. Ja. War auch schön, absolut, dass sie das nicht zu einfach dargestellt haben, wo er neu reinkommt, so nach dem Motto, ja, er kommt aus der Nesca da rein, setzt sich rein, war irgendwie 20 Jahre weg und kann sofort alles fahren, sondern nee, er musste auch durchaus noch einige Onboardings bekommen, was das Lenkrad angeht, wie das jetzt läuft mit der ganzen, na, also das war ganz gut zu sehen in dieser Montage, wo auch, was auch so schön war wie so ein Musikvideo. Ja.
Das ist, aber das ist das auch, da gab es eine Szene, die habe ich wirklich gefeiert, wo JP sagt, dass das Auto in den Kurven sich komisch verhält und versucht es zu erklären. Aber die Ingenieure mit seinen Aussagen gar nichts anfangen können. Und dann kommt natürlich der erfahrene Sonny Hayes, der das Auto fährt und dann ein konstruktives Feedback gibt. Und so ist es tatsächlich. Du kannst alles testen, was du willst. Und das ist ja genau das Problem. Du testest immer in gerader Linie. Also die sind in den Testtunnels, wo die eben die Testzeit haben, um die Aerodynamik und so zu testen. Aber das läuft halt immer, ist einmal ein gleichbleibender Luftstrom. So. Und da merkst du einfach, dass seine Expertise besser ist als die von dem jungen Fahrer. Ja, weil er einfach schon so viel gefahren hat, er kann das besser in Worte fassen. Und das fand ich schön, dass sie es mit reingebracht haben. Generell finde ich die Charakterentwicklung von dem Charakter JP total gut. Also dieser arrogante Junge am Anfang, hinten raus dann zu einem Teamplayer, der sogar noch was vielleicht lernt, ne? Also diese Entwicklung fand ich wirklich, wirklich sehr, sehr angenehm.
Ja, da steckt so viel drin, auch drehbuchmäßig. Ja. Auch gerade so wie dann Brad Pitt auch das Team so ein bisschen auf seine Seite. Also der nimmt jetzt nicht das Team dem anderen weg, sondern er versucht halt einfach, sich mit dem Team auch irgendwie gut zu stellen, weil das ja ein Teamsport ist und nicht nur einer alleine gewinnt das, der Fahrer, sondern du musst dich halt auch mit dem Team verstehen, also mit jedem, der oder die da irgendwie mit in der Box aktiv ist und wo er dann anfängt, da früh laufen zu gehen. Da gab es doch auch, ich hab während dem Film überlegt, es gab doch ganz berühmt so ein, zwei Läufer, die das immer gemacht haben, die vor dem Rennen früh einmal den kompletten Kurs abgejoggt sind. Ich bin bloß nicht drauf gekommen, wer es war. Aber das kann ich ja nicht.
Aber ich bekam es auch bekannt vor.
Wollte ich nochmal recherchieren.
Aber das ist tatsächlich so. Also viele Fahrer machen das. Also es gibt ja in den Vorläufen vor so einem Rennwochenende gibt es ja den Trackwalk, wo dann auch die Fahrer mitlaufen, beziehungsweise viele nehmen einen Roller mit, weil die Strecke halt wirklich weit ist und lang ist, wo man dann auch nochmal die Kurven bespricht mit seinen Ingenieuren, mit seinen Rennleitern, wie man welche Kurve angehen soll, was ja auch mit dem Wetter zu tun hat, der Streckentemperatur etc. Und es gibt tatsächlich Fahrer, die joggen die Strecken regelmäßig, wenn die vor Ort sind, ja. Also ja, auch das authentisch,
auch das
sehr
Ganze,
authentisch.
Alles, was so mit Aberglauben angeht, ne?
Die zwei Socken und so.
Die sind ja auch, da ist ja jeder, also ist zwar jetzt nicht mehr ganz so schlimm, wie es mal war, es gab ja, was weiß ich, wo die Formel 1, wo das losging oder überhaupt Autorennen da, gab es ja wirklich sehr, sehr viele Todesfälle, wo da wirklich jedes Mal vorher ein Testament geschrieben wurde von den Fahrern. Da reden wir jetzt hier von 50er Jahren, 60er Jahren. Jetzt ist ja natürlich nicht mehr so, aber der Aberglaube ist natürlich geblieben, dass man versucht, irgendwie alles zu tun, sei es nun irgendwelche Spielkarten sich in einen Rennanzug zu stecken und wenn die nicht da ist, dann wird man nervös und macht Fehler und so weiter. Ja, das kommt hier auch sehr gut rüber. Also wirklich ein rundes Paket für alle, die irgendwie mit Formel 1 was halten oder selbst wenn ihr da nur mitgeht, wenn ihr da der oder die Partnerin seid, dann ihr habt auch Spaß bei dem ganzen Film, weil der ist gut inszeniert und ist absolut sehenswert auf der großen Leinwand. Also ich würde nicht empfehlen, das irgendwie mal auf dem iPad oder gar auf dem iPhone irgendwie zu gucken, dann im Streaming. Geht da wirklich mal ins Kino rein, weil diesen Eindruck habt ihr nur dort. Und vielleicht sogar, wie es die Kate gesagt hat, die D-Box sitzt. Die waren mir ein bisschen zu teuer, weil ich habe ja 2 Karten gekauft.
Ja,
und
gut.
Da war dann gleich mal der Preis dann irgendwo, ich glaube, das hätte 19 Euro pro Sitz gekostet oder so. Ja. Nee, da habe ich gedacht, komm, haben wir die normalen, bequemen Sitze genommen im Gloria. Die waren auch schön. Aber halt drauf achten, ich bin da ein bisschen, das ging bei mir, ein bisschen durch die Lappen gegangen, weil mein Sohn, wir waren ja jetzt in Florida und in Florida oder in Miami speziell, im Gegensatz zu Deutschland, da habe ich das so noch nicht gesehen, da gibt's in den Sportartikelläden gibt's nicht nur Fußballtrikots von allen möglichen Vereinen, sondern es gibt auch alle möglichen Formel-1-Trikots zu kaufen. Ja. Also ich hatte sich auch ein Formel-1-Trikot gekauft. Besser gesagt, ich habe es ihm gekauft und war ganz schön teuer.
Welches?
Also bei ihm ging es ja darum, dass dass es ihm passt. Das war das Problem. Mhm. Und das Einzige, was in seiner Größe da war, war Mercedes. Da hat er das genommen. Ist ja okay hier im Ländle,
oder? Ja, passt ja. Stuttgart passt es. Ja.
Genau, hier im Ländle ist ja völlig okay. Er wollte eigentlich McLaren haben, aber das war nicht in seiner Größe
Junge.
Da. War nicht in seiner Größe da. Hat er Mercedes, hat aber ganz stolz dann die ganze Zeit. Wir sind ja sogar, wir waren ja bei der Club-WM beim Eröffnungsspiel und da sind wir, die Formel-1-Rennstrecke von Miami geht außenrum um das Hard Rock Stadium. Da sind wir sogar über die Rennstrecke gelaufen. Da habe ich gesagt, guck mal, das ist hier die Rennstrecke. Oh, was? Und so. Hat er gar nicht mitgekriegt. Da habe ich gesagt, ja, guck mal, hier sind doch die Curves und alles. Wir laufen gerade über die Rennstrecke. Oh, okay. Ja, hat er natürlich auch angehabt, sein Trikot, als wir im Film waren. Und da waren auch tatsächlich bei uns noch ein paar andere drin, waren noch so 2 Mädels und die eine hatte ein McLaren-Trikot an und so. Ja, also war tatsächlich, ist ein Thema, da mit Trikot reinzugehen, macht das, wenn ihr in den Film geht und vielleicht erkennt ihr da Fans von dem Team, was ihr auch mögt oder so. Ja, geht da rein. F1 The Movie von uns, punktemäßig, was gibst du?
Ich gebe ein bisschen Abzug, ich gebe 9 Punkte.
Ich gebe 8. Habe ich auch schon bei IMDb so gewotet. Ein runder Film, sehr schöner Actionfilm. Die Wiederschaurate ist durch die lange Laufzeit ein bisschen eingeschränkt bei mir. Also ich gucke dann eher mal so einen 2-Stunden-Film oder so. 2,5 Stunden ist schon ein bisschen sehr viel. Ja, aber
ich will ihn noch im Original hören. Also ich will ihn auch OV noch angucken.
Kannst ja noch mal ins Kino gehen. Er läuft vielleicht da. Gibt es ja bei OV hier in Stadtkinos auch so eine Reihe.
Ja.
Also geht da rein, Formel 1 haben wir euch jetzt wärmstens empfohlen, verpasst das bitte nicht, weil auf einem kleinen Screen angucken und klein meine ich auch 75 Zoll zu Hause, am besten IMAX. Okay, wir waren ja nochmal im Kino, Final Destination Bloodlines, den haben wir vorher geschaut gehabt, vor Formel 1 und da ja ist glaube ich der 6. Teil mittlerweile, jetzt muss ich mal überlegen, es gibt ja so viele. 6. Und die Serie ist ja, also ich kann mich wirklich noch, ich bin so alt, ich habe den ersten im Kino gesehen damals, war extrem beeindruckt. Es war ja damals die Autoren von Akte X, die dahinter gesteckt haben, die wollten das eigentlich zu einer Akte X-Episode machen, zu einer längeren, hat nicht funktioniert. Und dann haben sie es als Film rausgebracht, was eine saugute Entscheidung war. Und das Casting, da war kein bekannter Darsteller damals drin, aber alle hat man seitdem irgendwo mal wieder gesehen. Regisseur war auch relativ unbekannt zum damaligen Zeitpunkt und war ja ein Riesenerfolg. Ne? Also allein die Prämisse, dass man das vorhersieht und dass man dann gucken muss, wie man da überleben kann. Und die Serie hat dann so, wie man es auch schon bei den Scream-Filmen kennt, da gab es ja, ich glaube, im 2. oder 3. Teil, wo dann unser Film-Nerd dann sagt, ja, bei Fortsetzungen müssen einfach ein paar Todesarten drastischer sein und irgendwelche Leute, die man von vorher kennt, die müssen sich als böse entpuppen und so weiter. Genau das wurde dann auch gemacht bei Final Destination. Also die Todesarten wurden immer expliziter und ausgefeilter. Und immer wirrer und die Storys auch. Und ich kann mich nicht erinnern, Teil 5 und Teil 4 und 5 irgendwie gesehen zu haben. Ich glaube, ich habe sie aber gesehen. Deswegen, Teil 6 soll ja auch so ein bisschen ein Reboot sein von dem Ganzen, weil es ist wirklich viel Porzellan zerbrochen, viele Fans von dem ersten Film oder von dem zweiten. Der zweite war auch noch ganz okay. Da war doch das mit dem Holztransporter, ne?
Ja.
Genau. Also viele, die haben es mittlerweile ein bisschen verloren. Es gibt auch andere Horrorfilme und Gruselfilme, die ganz gut sind. Und das war wirklich nicht mehr so gut, die letzten Teile. Na jedenfalls, jetzt hier in dem neuen geht es darum, dass eine junge Frau, Stephanie Reyes, die wird von Albträumen geplagt. Und zwar kann sie es erst nicht so ganz identifizieren, was da ist. Also sie hat irgendwie ganz altmodische Kleider an und das in Seattle, da gibt es auch so ein hohes Gebäude, aber ist offensichtlich der Skyview Tower in Cloverdale, New York. Und der ist 1968 irgendwie eingestürzt, aber in der Realität ist das Gebäude gar nie eingestürzt und sie träumt aber davon, wie das eingestürzt ist immer. Und sie sieht sich selber auch in der Rolle mit irgendjemandem, den sie nicht kennt, und sie kommt dann irgendwann, also die Albträume werden auch mehr immer, je mehr sie heranwächst, und sie kehrt dann in ihre Heimat zurück und will dort mal ein paar Leute fragen, und sie entdeckt dann, dass ihre Großmutter Iris, dass sie damals eine Vision hatte, wie man es halt so kennt, ne, so, ja, sei es nur ein Flugzeugabsturz im ersten Teil oder wie es auch immer war. Die hatte damals diese Vision und von dieser Katastrophe und hat diese Katastrophe verhindert und hat damit diesen, in Anführungszeichen, Plan des Todes dann vereitelt. Und der Tod holt sich dann aber peu à peu die seit dem Überlebenden, und sie hat sich aber gesichert. Und auch die Tochter, die hat sie damals hat sie dahingehend informiert, was da so auf sie zukommt. Und die lebt dann auch sehr abgeschieden in so einem Haus. Die hat sich auch von ihrer Familie losgesagt, damit sie da keine Gefahr bedeutet. Und ja, blöd nur, dass der Tod weiter quasi jetzt nicht nur auf die damals geretteten Personen um sich greift, sondern es auch auf die Kinder abgesehen hat und die Enkel, die natürlich dann wiederum ihre, in Anführungszeichen, Clique bedeuten. Und da passiert halt so einiges. Und ja, ich glaube, man kann das so zusammenfassen. Also die Darsteller, die Stephanie Caitlin Santajuana, die hat zum Beispiel bei The Flash mitgespielt, könnte man kennen. Ansonsten auch nicht so die ganz Bekannten. Die eine hat in der Obi-Wan Kenobi-Serie mitgespielt und bei Dexter, die Rhya Kilstead, die Darlene spielt und so. Aber es sind jetzt nicht so diese riesigen, diese vielen Bekannten. Tony Todd kennt man natürlich noch, der hat bei Candyman mitgespielt.
Richard Harmon.
Richard Harmon, ja gut, der hat bei diesem The 100 mitgespielt.
Ja, das ist aber sehr populär.
Und, also, ja.
Den kennt man schon.
Also ein paar kennt man, aber die ganzen jüngeren Leute eher nicht so, ne?
Eher nicht so, ja.
Das meinte ich, also da hat man wieder viel, wie damals bei dem ersten Film, quasi auch die Unbekannteren mit zurückgegriffen. Und auch die Regisseure waren jetzt auch nicht so bekannt schon. Zach Lipowski und Adam B. Stein, also hat mir jetzt erstmal noch nichts gesagt. Die haben natürlich schon ein paar Meriten gesammelt bei diversen Filmen und Serien, aber jetzt noch nicht so der große Wurf dabei. Und ja, wie hat es dir denn gefallen? Frag ich gleich mal hier rüber.
Also ich muss dazu sagen, ich bin ein großer Fan dieser Reihe, wobei auch da Abstriche zu tun sind. Ich liebe Final Destination. Deswegen, als mir klar war, dass ich diesen Film im Kino angucken werde, habe ich mir alle anderen nochmal reingezogen. Habe festgestellt.
Gibt es die irgendwo im Stream alle?
Ja,
oder?
Ja. Die gibt es alles im Stream. Weiß ich
Plus
nicht mehr.
Oder? Ich guck mal.
Ich muss mal gucken. 1 und 2, hervorragend. 3 und 4, furchtbar. 5 war ich dann tatsächlich überrascht. Also ich habe mich erinnert, dass der gut war, aber ich hatte das Ende vergessen. Und ich war dann von dem Ende total geflasht, weil der 5. wirklich gut endet. Und dann habe ich wirklich darauf gehofft, dass 6, nachdem man sich ja jetzt sehr viel Zeit genommen hat, da einen weiteren Film zu machen, war ich ein bisschen hyped, weil ich aber auch mit keinerlei Erwartung reingegangen bin. Ich war halt einfach hyped, dass es wieder einen gibt. Aber ich habe irgendwie, also ich hatte Angst, dass er halt wieder so schlecht wird wie 3 und 4. Aber ich hatte Hoffnung. Und ich habe ihn mir angeguckt und ich fand die Prämisse einfach gut, dass der Tod sich nicht nur die Überlebenden dieses Unglücks holt, sondern auch die daraus resultierenden Angehörigen, die ja eigentlich nicht leben würden, wenn alle gestorben wären. Und diese Blutlinie dann auszurotten, was heißt, deswegen heißt er ja Bloodlines, hat mich irgendwie gecatcht. Und dann sitze ich da und gucke diesen Film und ich feiere ihn einfach nur hart. Also, die Tode, also ich habe den ja als, also ich weiß nicht, hat er auf Altersfreigabe 18, hat er irgendeine geschnittene Version im Kino? Ich weiß es nicht, weil ich habe definitiv eine ungeschnittene Version gesehen. Ach, herrlich, herrlich. Also der Tod ist einfach ein Miststück. Ich möchte wirklich niemandem was wegnehmen und ich möchte niemandem irgendwas spoilern, aber er ist einfach herrlich. Er ist teilweise bisschen albern, aber dann auch wieder so ernst, dass man mitfiebert. Er ist sehr kreativ. Er ist an der einen oder anderen Stelle extrem unlogisch. Ich sag nur MRT-Gerät. und ja, das, also ich fand ihn hervorragend. Ich hab mich wirklich amüsiert. Ich hatte richtig Spaß. Ich fand den wirklich gut. Ich würde ihn auch nochmal gucken. Was ich jetzt nicht von allen anderen sagen würde, weil der erste ist immer noch mein Lieblingsteil. Der ist wunderbar. Ich habe nichts zu meckern, angucken, keine Enttäuschung. Wirklich, hat mir gefallen. Fand ich gut. Prima.
Hm. Ja, weil du sagst, wegen FSK-Freigabe, der hat im Kino eine Laufzeit von 110 Minuten und 12 Sekunden. Ich bin gerade auf der FSK-Seite, da kann man das schauen. Fürs Heimkino hat er schon eine Freigabe bekommen. Da geht er 109 Minuten und 50 Sekunden, das heißt 22 Sekunden weniger. Auch FSK 18 im Heimkino. Das heißt, wenn ihr den Uncut sehen wollt, müsst ihr ins Kino gehen. Ja. Da hat er 22 Sekunden mehr, da ist halt auch FSK 18. Und ja, ich denke mal, da werden dann ein paar von den Szenen dann rausgeschnitten sein im Heimkino. Selbst FSK 18 dann, ja. Deswegen geht da lieber ins Kino, wenn ihr dann nochmal Uncut sehen wollt. Und ach ja, genau, ich habe gar nicht gesagt. Ja, ich fand den halt ziemlich gut. Ich mag halt so dieses, ja, dieses augenzwinkernde, ja, weil wir wissen ja alles, es ist ein Film, es ist Quatsch, was da mit dem Tod, erholt sich jemand und so. Dieses ganze Thema mit Schicksalsgläubigkeit, damit kann ich überhaupt nichts anfangen und hier Tod holt sich doch jemand und alles ist bevorbestimmt und so. Damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Also dieser ganze Überbau, der ist mir ein bisschen zu, ach, naja. Aber dieses ganze Augenzwinkernde, was da mit drin steckt und gerade, mir kann gar nichts passieren und ja, komm, dir passiert gleich was und dann so, ich hab's doch gewusst und so. Also dieses, das ist halt auch in den letzten Teilen ein bisschen verloren gegangen, die sich ein bisschen zu ernst genommen haben und da wurde halt nur auf irgendwelche heftigen Slasher-Effekte geschaut und war dann fast schon ein bisschen Saw-mäßig. Und hier ist halt wirklich so, das ist halt so irrwitzig und auch keine der typischen Final Destination Stories, so vom Ablauf her. Da sieht man dann schon, wenn sich irgendwas, wo man denkt, oh, der Rechen, so und dann, ja, passiert vielleicht was oder vielleicht auch nicht, ja.
Ja, das ist ja die Szene aus dem Trailer im Garten.
Ja, genau.
Da ist erst die Glasscherbe, dann der Rechen.
Deswegen erwähne ich das mal. Da gab es halt auch andere Szenen, die so waren und dann manchmal passiert dann halt irgendwie was ganz anderes und oder manchmal passiert es halt auch doch, ne, und so. Und das fand ich halt auch so schön gemacht und gut inszeniert, auch mit viel Gespür für das, was Final Destination eigentlich ausgemacht hat.
Absolut sehenswert, finde ich.
Ja, absolut sehenswert würde ich nicht sagen, weil es gibt viele, die sowas nicht mögen. Aber
für Fans von so Splatter-Horror-Zeug, die so den ersten und zweiten gut fanden und so. Absolut für die Leute Empfehlung. Ja, für jemanden, der das nicht so gern sieht, der braucht ja nicht reingehen, um Gottes Willen, ja, also so. Deswegen, ja, also neu, 8 Punkte gebe ich dem schon, weil das hat mich glücklich gemacht.
Ja, ich bin bei 7 Punkten, ja. F1 war 8, genau, das ist 7 Punkte. War schon okay. Ging ein bisschen zu lang, auch mit 110 Minuten. War ein bisschen viel drin mit, besuchen wir die Mutter und die lebt da so einsiedlerisch und bist dann, wo du als Zuschauer gedacht hast, ja, wir wissen doch alle, was da los ist oder so, ne? Hätte man ein bisschen kürzer fassen können und ein bisschen peppiger. Ja, deswegen, da kleine Einbußen, aber sonst, ja, schöner Film. Was hattest du bei Formel 1 gegeben? Ich muss noch eintragen im Dokument.
9.
9, okay. Ich es nachher noch weiß, alles. Da muss ich nicht nochmal nachhören extra beim Schnitt. Okay, Top-Empfehlung von uns, auf jeden Fall für die Filme, die gerade aktuell im Kino laufen. Also es sollte euch nichts zurückhalten, jetzt mal ins Kino zu gehen bei diesen sommerlichen Temperaturen. Und schaut euch die Filme an. Da, also wenn Final Destination für euch nichts ist, dann auf jeden Fall Formel 1 Film. Schwarze Schafe haben wir abgeraten, oder ich zumindest. Und wir gucken mal, was Neues anläuft und was in den Charts vertreten ist.
Kinocharts und Neustarts.
Okay, in den Charts, in den Stuttgarter Innenstadtkinos, Platz 5 ist der Phönizische Meisterstreich.
What? Platz 4 ist Lilo und Stitch.
Platz 3 ist Elio.
Platz 2, Drachenzähm leicht gemacht.
Platz 1, den wollte ich eigentlich noch gucken. Also, ich aber auch. Ja, 28 Years Later. Mal schauen, ob ich das noch irgendwie schaffe. Ich glaube, nächste Woche ist auch. Also, die nächsten zwei Wochen ist bei mir, wie nennt sich das?
Viel los.
Stress im Privatleben. Also, viel Termine privat. Wie nennt sich das? Ja, also, da ist fast jeden Abend irgendwas los und arbeitsmäßig dann. Und ach, zieht sich bis in den Abend hinein. Da werde ich nicht viel Zeit haben. Kino werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, solange wie da noch läuft. Vielleicht habe ich irgendwo Glück, dass ich den noch erwische. Mal gucken. Was läuft neu an? Wir gucken mal bei kino.de, weil die haben immer so eine nette, kurze Zusammenfassung mit dabei. Und die werden wir mal vorlesen. Da startet am 3.7. Mädchen, Mädchen, die Neuauflage der deutschen Kultkomödie aus dem Jahr 2001. Diesmal über drei Freundinnen der Gen Z.
Okay.
Gen Z. Gen Z.
Dann startet noch Bella Roma, Liebe auf Italienisch. Dänische Rom-Com über ein Ehepaar, welches sich zum 40. Hochzeitstag noch einmal neu kennenlernt.
Wurde diverse Male für die Sneak getippt. Mal gucken, vielleicht kommt er ja sogar mal in das Sneak. Ist, glaube ich, so ein Sneak-Film, ja. Hot Milk startet auch noch eine Romanverfilmung mit Fiona Shaw und Emma Mackey, die als Mutter und Tochter unter der spanischen Sonne ihre schwierige Beziehung aushandeln.
Agent of Happiness ist aber ein Dokumentarfilm. Frisch kommt noch. Deutsches Drama von Damien John Harper rund um einen jungen Familienvater aus dem Ruhrgebiet, der die Entlassung seines Bruders aus dem Gefängnis befürchtet.
Hm. Den hatte ich letzte Woche getippt, wo es hieß, irgendwie der Tipp deutete so auf was Deutsches hin und hätte ich gedacht, dass der kommt, aber na, vielleicht kommt er diese Woche, vielleicht so weit, so gut oder so. Vielleicht passt das ja, aber ich tippe ja immer nur eins. Dann gehen wir doch schon mal, ach nee, halt, wir haben noch eine Kino-News. Moment, da brauche ich mal einen kurzen Trenner, dass ich die Stelle noch wiederfinde. Wir hatten es ja letzte Woche angekündigt, die Innenstadtkinos Stuttgart feiern 75 Jahre. Seit 75 Jahren gibt es die schon. Ich dachte eigentlich, das war schon vorm Krieg, dass es die gab, also dass da schon ein Kino war. Aber
vielleicht nicht so in dieser Konstellation.
Das kann sein, ja. Vielleicht werde ich mal fragen, weil da Chris und ich, wir sind tatsächlich eingeladen zu so einer speziellen Vorstellung am Mittwoch, ist das. Da dürfen wir auch dann den Film Jurassic World sehen, den neuen.
Und da bin ich sehr neidisch, dass ich da nicht mit kann.
Okay.
Ja. Ich will den sehen. Ich habe hab übrigens wunderbare Trailer vor F1 gesehen. Ich weiß nicht, ob du auch so tolle Trailer hattest. Aber der Trailer für Jurassic Park sieht schon sehr geil aus.
Der kam bei mir nicht bei Formel 1.
Ah,
der Jurassic World Trailer. Da kam Superman, den fand ich ja wiederum ganz gut, den Trailer,
im
Gegensatz zu dir. Was hat man noch? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall.
Gut war, dass der F1-Trailer kam vor dem.
Es kam auf jeden Fall sehr viel Werbung für F1-related Sachen da, irgendwelche Uhren und irgendwelches Zeug da. Okay, weiter mit 75 Jahre Innenstadtkinos. Da gibt es nicht nur die Veranstaltung, die eine geschlossene Veranstaltung ist, wo da Chris und ich hin dürfen, sondern eigentlich wird die ganze Woche gefeiert in den Innenstadtkinos. Da gibt es quasi hier zum Beispiel, ich werde es mit verlinken, es gibt eine Webseite dazu, gibt es zum Beispiel ein Geburtstagseis für Kinobesucher. Also wer am Mittwoch, den 2. Juli, ins Kino geht, in den Innenstadtkinos, der bekommt ein Eis geschenkt, solange Vorrat reicht, 18 bis 20 Uhr. Da könnt ihr zum Beispiel ja auch in die Vorpremiere von Jurassic Park gehen. Oder könnt euch den Formel-1-Film anschauen oder Final Destination, keine Ahnung. Und kriegt ein Eis geschenkt, ist doch gut. Kommt da draußen aus der Wärme, kann auch noch ein Eis futtern. Dann haben sie da auch verschiedene Sachen. Da wird eine Band spielen in dem, es gibt ja bei den Innenstadtkinos diesen Foyerbereich draußen, der überdacht ist. Da gibt es einen Dino-Fotopoint, da kann man Insta-Fotos machen mit einem Dino oder sowas. Dann am Donnerstag haben sie einen Dino-Ausgrabungs-Ei-Wettbewerb in der Passage. Also da müsst ihr noch nicht mal ins Kino gehen zum Film. Da wird für die Kinder ein bisschen was geboten sein. Dann Jurassic Park-Dekoration, wo ihr Fotos machen könnt. Gewinnspiel gibt's, auch wieder ein Eis am Donnerstag. Ein Dino-Eierlauf, oh, was wird da passieren? Und jede Menge. Also alles im Zeichen von Jurassic World, aber natürlich auch mit Musik, mit Gewinnspielen, mit diversen Sachen. Also kommt da ruhig mal vorbei in den Innenstadtkinos in Stuttgart. Wenn ihr nicht genau wisst, wo es ist, entweder mal googeln oder ihr geht auf der Königsstraße, dann ist da der Passageneingang zu den Kinos und dann ist drinnen vor dem Eingang zum Gloria so ein überdachter Bereich. Da werden die das wahrscheinlich alles abfeuern, die großen Sachen mit Band und mit allem. Geht da ruhig mal hin. Chris und ich, wir werden dann in der nächsten Sendung dann davon berichten, was wir da erlebt haben bei der geschlossenen Veranstaltung und natürlich auch, wie der Film Jurassic World ist. Also über den werden wir dann nächste Woche berichten. Und vielleicht wird ja der Chris der Kate schon sagen, irgendwie, wie er den Film fand. Und vielleicht geht die Kate dann noch rein bis zum Wochenende. Wer weiß. Dann war es das zum Thema 75 Jahre Innenstadtkinos. Mehr News habe ich nicht. Wir gehen gleich mal rüber in den Serienbereich, denn da hat die Kate noch was mitgebracht.
Serien.
Solange wir lügen.
Genau. Solange wir lügen ist eine neue Serie, brandneu, basierend auf dem Roman We Were Liars von E. Lockhart. Selbstverständlich habe ich die Bücher gelesen, natürlich. Es ist total meins. Es ist wieder 16-jährige Kids, die irgendwas in ihrem Sommer erleben. Und das gibt es jetzt als Serie und ich habe da reingeguckt und es geht um Folgendes. Cadence Sinclair Eastman, gespielt von Emily Lynn Lind, verbringt ihren Sommer traditionell auf einer Privatinsel ihres Großvaters vor der Küste Neuenglands. Und das ist eine sehr wohlhabende Familie. Die Sinclairs sind auch, sagen wir mal, haben einen gewissen Status innerhalb der Gesellschaft und wie die ihr Geld verdienen, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es eben darum, dass die Sinclair-Kinder ihren Sommer immer auf dieser Privatinsel verbringen. Da stehen verschiedene Häuser, wo dann die einzelnen Familien, also das Oberhaupt hat quasi drei Töchter und die haben Kinder. Und die wohnen da über den Sommer immer und die können da Abenteuer erleben, Blödsinn machen, was 16-jährige Teenager in drei Monaten Sommerferien halt so tun. Und im Sommer 16, also 16 bedeutet nicht das Jahr 16, sondern der 16. Sommer ihres Lebens, die Kinder nennen das so, passiert etwas und Cadence hat einen Unfall und liegt im Krankenhaus und wacht auf ohne Gedächtnis, was in dem Sommer passiert ist. Also es muss irgendein traumatisches Erlebnis gewesen sein, dass ihr Kopf versucht zu verdrängen und sie sich deswegen nicht dran erinnert. Sie ist lange im Krankenhaus, muss wieder auf die Beine kommen, hatte vielleicht eine schwere Hirnverletzung und sie fragt wohl immer wieder, was passiert ist, aber anfangs ist es so, dass uns als Zuhörer und Zuseher gesagt wird, dass die Ärzte sagen, es ist wichtig, dass sie selber sich wieder erinnert. Und sie geht also dann im Sommer 17 wieder auf die Insel, um rauszufinden, was passiert ist, trifft die anderen, also ihre Cousins, Cousinen, versucht rauszufinden, was los ist, spricht immer wieder Leute an und alle sagen ihr immer wieder, du musst dich selber daran erinnern. Sie erinnert sich auch immer wieder. Sie hat immer wieder Migräneattacken, wo dann teilweise Fetzen dieser Erinnerung zurückkommen. Und wir als Zuschauer sind immer auf dem Stand von Cadence. Also es gibt, du erfährst immer genauso viel, wie sie wieder erfährt. Also ich dadurch, dass ich das Buch kenne, wusste ich natürlich, worauf es hinausläuft. Aber bei mir geht es ja bei sowas immer um die Umsetzung. Es ist schon deutlich anders als das Buch, aber trotzdem ganz gut erzählt. Also mir hat es gefallen. Ich fand das Ende sehr gut umgesetzt. Es war, fand ich sogar so gut umgesetzt, dass ich Tränchen vergossen habe. Im Gegensatz wie zum Buch, da habe ich nicht geweint. Aber es war schon sehr emotional dargestellt, muss man sagen. Also es hat kein Happy End, das kann ich gleich mal sagen. Ja, wenn man mal davon absieht, dass es sich halt um privilegierte, reiche Göhren handelt, die glauben, dass viele Regeln für sie nicht gelten, weil sie ja eher auf einer Privatinsel leben, ist es eine gute Serie. Ja. Also gute umgesetzt, schöne, gute Schauspieler, Story, muss man sich drauf einlassen, weil man eben nicht genau weiß, was passiert, worauf wird es hinauslaufen. Und das Ende ist für die Leute, die das Buch nicht kennen, sehr überraschend. Ich kann sie empfehlen. Aber man muss halt diese Art von Serie mögen. Das ist halt dieses Teenager erleben was. Also dieses eigentlich ist es eine Serie für junge Erwachsene.
Na gut.
Ich mag sowas halt.
Ja, ich habe noch ein paar Serientipps dann, die neu starten. Allerdings passiert jetzt in der nächsten Zeit erstmal relativ wenig, was so wirklich neue Serien angeht. Viele so weitere Staffeln von bereits bestehenden Serien. Aber am 9. Juli scheinen sich so alle Planeten des Universums auf einen Punkt zu konzentrieren. Da starten 4 neue Serien auf 3 verschiedenen Streamingdiensten. Die erste nennt sich Die Gringo-Jäger. Die startet auf Netflix. Da geht es darum, es gibt ja nicht nur eine Einwanderung von Mexiko nach in die USA, von illegalen Einwanderung, sondern es gibt auch noch eine Einwanderung in der anderen Richtung, nämlich von USA nach Mexiko. Und das sind meistens Verbrecher, die in den USA gejagt werden. Und da gibt es eine Polizeieinheit, die sich darauf spezialisiert hat, eine mexikanische Spezialeinheit, die quasi diese Gringos dann aufspüren und jagen. Und das sind natürlich meistens nicht gerade so die Schwiegermutters Lieblinge, sondern das sind ja wirklich, wirklich ganz schlimme Finger, um es mal so zu sagen, die dann wirklich aus den USA fliehen müssen, sogar nach Mexiko. Also wer das macht, der muss schon gewaltig Dreck am Stecken haben, ja. Staffel 1 startet am 9.7. auf Netflix. Die Gringo-Jäger könnte ganz, weil das jetzt nicht so typisch ist, könnte vielleicht ganz cool sein. Dann mache ich gleich mal die zweite Netflix Neustart. Unter der schwarzen Sonne heißt der, startet auch am 9.7. neu. Und das ist ein französischer Mystery-Thriller-Serie mit Isabelle Adjani. Da geht es darum, dass ein Floristikunternehmer wird umgebracht und eine junge Mutter im Südosten von Frankreich gerät dadurch in Bedrängnis. Die Angestellte wird nämlich in seinem Testament erwähnt und keiner weiß, was sie damit zu tun hat. Genau. Und dadurch gerät sie auch in Verdacht, genauso wie der Rest der ganzen verrückten Familie. Und könnte ganz interessant sein. Ist auch jetzt nicht so das typisch amerikanische Ding, ne? Ist ja französische Mystery-Thriller. Ja, also die zwei auf Netflix. Unter der schwarzen Sonne und die Gringo-Jäger. Dann gehe ich mal rüber zu Amazon Prime Video. Da startet einiges Neues, auch neue Staffeln von Serien. Viele Filme haben sie jetzt neu eingekauft, die jetzt starten. Aber auch eine Serie mit Maggie Q, die heißt A Ballad. Und sie spielt die Detektivin Renée Ballard und sie taucht in ein Netz aus Mord und Korruption ein, während sie einen skrupellosen Serienmörder jagt und eine finstere Verschwörung innerhalb der Polizei aufdeckt, die alles bedroht, wofür sie steht. Mit ihren eigenen Dämonen im Nacken muss Ballard sowohl Kriminelle als auch Kollegen überlisten, um den Opfern und ihren Familien endlich Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Ja, könnte gut sein, vielleicht aber auch nicht. Mal gucken. Wir werden es erfahren, auch am 9.7. Also ihr müsst euch nur 9.7. merken, liebe ZuhörerInnen. 9.7. ist so alles, wo alles startet. Eins habe ich noch nicht erwähnt. Das ist, wenn ich es finde, Shifting Gears, genau. Das ist die Serie mit Tim Allen und Kat Dennings, die es schon in den USA gab, die in meiner Filterbubble sehr, sehr positiv aufgenommen wurde. Also eine Sitcom mit Tim Allen, also wer kennt ihn nicht, und Kat Dennings hier, Two Broke Girls zum Beispiel, oder wie hieß die Serie, 50 Shades, wie hieß dieser Film mit Soundtrack einer Nacht? Ach, Nick und Nora, genau, Nick und Nora, Soundtrack einer Nacht. Ja, und die zusammen in einer Sitcom, das kann nur gut werden. Und die startet jetzt endlich auch im deutschen, in Anführungszeichen, Fernsehen, Streaming, in deutschen Streaming am 9. Juli auch. Gibt's viel zu gucken, 9. Juli.
Huiuiui.
Durchzappen.
Das war
Prime, Netflix, Paramount war nicht dabei. Paramount hätte auch noch was starten müssen, dann hätte man sagen können, auf allen, oder Sky Wow. Oder
das, was es mir immer reinspült gerade, da werde ich auch reingucken, ist auf Apple TV Plus Smoke. Ist auch eine Serie, die jetzt gestartet ist.
Mhm.
Aber da kann ich noch nichts zu sagen, habe ich noch nicht gesehen.
Geht es da ums Rauchen?
Ich glaube, da geht es um einen Feuerwehrmann, aber ich bin mir nicht sicher.
Ach so. Ah, okay. Ja, hatte ich, glaube ich, irgendwie erinnere ich mich an den Namen der Serie. Hatte
Warte
ich, glaub,
mal,
ich mal
da ist
erwähnt.
Auch jemand bekannt.
Taron Egerton ist da, glaube ich.
Ja, genau.
Naja, also guckt da mal rein, schreibt uns vielleicht Kommentare, was ich noch vergessen habe, weil ich picke ja immer ein paar raus, wo ich sage, ah, das könnte interessant sein. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Und ja, dann sind wir durch für heute soweit. Dann vielen Dank fürs Mitmachen, Kate. Ich denke mal, beim nächsten Mal ist dann der Chris dabei mit Jurassic World und was wir auch immer in der Sneak zu sehen bekommen für eine Scheiße. Diesmal.
Oh,
nee, manchmal sind es auch gute Sachen. Also bis dann. Tschüss.
Macht's gut. Ciao.
Bis bald im Kinocast.